Okay, Matthäus 22, Vers 15. Ich frage mich echt, wie die ersten Gemeinden das gemacht haben. Alle Babys und Kleinkinder und größeren Kinder, die waren alle mit im Gottesdienst bei den Erwachsenen. Auch wenn Paulus stundenlang gepredigt hat. Muss man sich mal überlegen, ne? Da gab es kein Kigo. Und das ist auch cool, oder? Weil anscheinend niemand genervt war von irgendwelchen Ablenkungen. Ne? Kinder trabbeln oder schreien oder was weiß ich. Sondern alle haben geguckt auf Gottes Wort und das hat gereicht. Das ist echt krass. Weil das erste, was ich gelernt habe, als ich Vater wurde, war, dass es wirklich möglich ist, auch wenn es um uns drum laut ist, trotzdem Frieden zu finden und Ruhe. Und das ist echt krass, weil bis ich Vater wurde und geheiratet habe, da war mein Leben wirklich leise, also so lange, wie ich mit Jesus war. Ich hatte mein eigenes Zimmer, ich hatte meine 12 Quadratmeter, das hat mir gereicht. Ich hatte mein Essen, ne, und damals, könntest du dich hinsetzen? Danke. Und damals war wenig Essen vollkommen in Ordnung. Und ich habe nicht viel gebraucht, vielleicht 20 Euro im Monat oder 30. So, ne? Und dann noch die Miete ist klar. Aber ich meine, so zur Ernährung. So. Ich hatte Ruhe. Ich bin nach Hause gekommen, wenn ich gehen wollte. Ich bin spazieren gegangen, wann ich wollte. Wenn ich gemerkt habe, oh, ich brauche jetzt keine Menschen, dann war die Möglichkeit da. Ne? Und du bist nach Hause gekommen, es war ruhig. So. Ne? Und dann schenkt Gott uns aber Familie und schenkt uns Kinder. Und das ist super wichtig, weil das nun mal nicht Realität ist. Ne? Ich meine, damals war ich überhoben und dachte so, oh ja, ich bin ein super Christ. Aber wenn dann die Realität erstmal kommt, dann merkt man, dass wenn man nicht mehr selbst entscheiden kann, sich nicht mehr selbst zurückziehen kann, wenn es einfach nicht mehr möglich ist, dann merkt man, wie man wirklich ist. Und das ist das Schöne, weil irgendwie fällt es mir immer noch schwer, so, wenn es laut um mich ist, so wirklich Ruhe zu finden. Und ich meine, man lässt sich von so viel ablenken. Und ich habe mal einmal, war jemand bei uns hier im Gottesdienst, die wollte Lobpreis hier machen. Sie hat gesagt, sie möchte gerne richtigen Lobpreis machen. Also hat gefragt, so, kann ich denn einen Lobpreis bei euch machen? Ich würde aber den ein bisschen anders machen. Ich würde gerne richtigen Lobpreis tun. Ja, ich sie dann angeguckt, gefragt, so, was ist denn richtiger Lobpreis? So, also ich dachte eigentlich, ich weiß Gott auch. Ne? So. Und was sie halt meinte, war, dass niemand aufsteht und aufs Klo geht, so, und dass niemand irgendwie rumtappelt oder keine Geräusche da sind, sondern dass alles ein Programm ist, das dazu führt, dass man mit den Gefühlen reingeht und bis zum Ende des Gottesdienstes durchschwebt. Ja? So. Das ist richtiger Lobpreis, aber das ist es nicht. Und Glauben, lebendiger Glaube, in Jesus nachfolgen, ist das auch nicht. Es ist nicht dieses geistliche Schweben. Ne, dieses Inszenieren von einem christlichen Gefühl. So. Oder dieses Bauwerk, das man sich aufrichtet, um irgendwie christlich auszusehen. Ne. Und Jesus war da und Jesus war ein armer Mensch zu der Zeit. Einfach. Ne. Und trotzdem war er der, der das Volk berührt hat. Ne. Die geistlichen Leiter damals waren die, die inszeniert haben. Christlichkeit. Ne. Und nicht falsch verstehen, ich weiß, es sind Juden, aber trotzdem haben sie auf Christus gewartet. Es waren Christen. So. Aber ihr Herz war nicht mit Jesus und ihr Herz hatte auch keine Gemeinschaft mit ihrem Gott, sondern ihr Herz war bei den Menschen und bei sich. So. Und du kannst Christsein inszenieren und wir haben letzte Woche gesehen, jetzt sind jetzt die letzten Stunden von Jesus, die letzten Tage, und Jesus geht nochmal und räumt sein Tempel auf und zeigt dem Volk, ich bin Gott und das hier ist ein Betshaus. Hier geht es um Gemeinschaft und nicht um Christlichkeit. So, wir sind keine Kirche, wir sind Gottes Geschöpfe und wir sind mit dem Schöpfer zusammen. Das ist der Plan und der einzige Grund. Da geht es nicht um Aussehen, da geht es nicht um Tradition, da geht es nicht um was, wovon bin ich überzeugt oder was gefällt mir. Da geht es auch nicht um Gefühle. Sondern hier geht es um Gemeinschaft, um Anbetung zu Gott. Das ist der Tempel, das ist der einzige Grund, warum der Tempel dasteht. Damit der Mensch wieder Gemeinschaft haben kann mit Gott. So, und Jesus kommt da rein und macht da sauber. Und Jesus räumt da auf. Ne? Und die sind natürlich echt sauer jetzt. die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, ne, und die Gesetzlichen dort, ne, und der Hohe Rat, all die, die christlich sind und bestimmen, was Christus ist, ne, und wie Christenheit auszusehen hat, weil Jesus da reinkommt und einfach sie bloßstellt. Ne. Und ihr stellt dann die Frage, ja, wer bin ich denn? Ne, sie kommen, wer bist denn du? Und welche Vollmacht machst du das? Und Jesus sagt, ja, sag mir erstmal, welche Vollmacht Johannes der Täufer geredet und getan hat. Ne. Und dann stand da, dass sie Menschenfurcht hatten, Angst hatten vor den Menschen, dass die Menschen sie dann ablehnen, wenn sie sagen, na, der war nicht von Gott. Ne? Weil die glaubten erst von Gott. So. Und Jesus sagt dann, ich bin Christus, ich bin der Messias, ich bin der, der ich bin. Ne? Wunderschöne Stelle. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, wo es stammt. Ich habe es mir hier hinten mal aufgeschrieben. Johannes 20. Ah, nee. In Philippa 2, 5 bis 11, aber brauchen wir jetzt nicht lesen. Gut. Ich bin Christus. Und der steht vor dem Hohen Rat jetzt, also vor den Pharisäern und bringt drei Punkte, drei Gleichnisse, um ihnen zu zeigen, dass ihr Herz nicht bei Gott ist und nicht in Gottes Wille ist, sondern dass sie böse sind und Heuchler. Er bringt dieses Gleichnis von diesem Weingärtner, diesem Bösen. Und er sagt, ihr seid diese bösen Weingärtner, die nur an sich denken. Und wenn Gott seine Früchte sammeln möchte, dann bringt ihr alles um. Weil ihr arbeitet nicht für Gott und ihr wollt auch nicht ihn als Chef und Herrn annehmen, sondern ihr macht euch selbst zum Herrn und klaut alles das, was er euch zur Verwaltung gegeben hat. Da müssen auch wir Menschen aufpassen, die Jesus nachfolgen, weil wir genauso diese bösen Weingärtner sein können, diese schlechten Verwalter, wir gehören uns ja nicht mehr. Wir haben uns ja verkauft. Ne? Wir haben jetzt einen Herrn, das ist der Weingärtner, der Weingarten gehört. Und wir sind die Pächter, wir haben es zu verwalten. Und wenn die Zeit der Früchte ist, dann ist es Gottes Ehre und seine Frucht. Ne? Und wer sich nur um sich dreht und sich in der Welt verliert und Gott vergisst und nur noch für sich selbst ackert und rödelt und lebt und macht, der ist nicht besser und nicht anders als die Pharisäer oder die Schriftgelehrten. Religiös geworden. Sieht zwar christlich aus, aber es ist halt Christus nicht mehr das Zentrum. Er ist nicht der Herr. Er ist nicht der, der sagt, das will ich und das will ich nicht. Und er gibt ein anderes Gleichnis und sagt von diesem königlichen Hochzeitsmahl und sagt, ja, ihr seid die Eingeladenen. Zu Gottes, zum König seine Hochzeit persönlich zweimal eingeladen. Aber ihr lehnt ab. Und Jesus sagt am Ende von Vers 13 zu dem Typen da, der kein Hochzeitsgewand anhat und trotzdem auf die Party möchte, ne? Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm die Hände, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Jetzt guckt die Pharisäer an, die Schriftgelehrten, die eigentlich die Leiter sind und sagen sollen, die guten Hirten sein sollen. Und der guckt sie an und der sagt, ihr kommt in die Hölle. Weil ohne Gottes Gerechtigkeit könnt ihr nicht gerecht sein. Ihr müsst meine Gerechtigkeit anziehen, um errettet zu sein. Und die Pharisäer sind richtig sauer jetzt. Und jetzt beginnt was Neues. Das war so der Teil 1 im Ringkampf. Das ist wie ein Boxkampf. Heute kommt Runde 2. Die Pharisäer kommen jetzt und man merkt schon, wenn man das hier liest, dass jetzt das Kreuz immer näher kommt. Jesus hat geheilt, Jesus hat geliebt, Jesus hat gelehrt, Jesus hat gereinigt und seinen Standpunkt gemacht, hat keine Menschenfurcht, hat Gott mehr gefürchtet als alle Menschen. Und jetzt sind die Pharisäer dran, die geistlichen Führer. Und du merkst, dass sie jetzt immer kommen und ihn angreifen und einen Grund suchen, dass sie ihn gleich umbringen können. Vers 15 in Matthäus 25. Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Eine neue Taktik. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern. Die Herodianer, das waren von Herodes so sein Clan, die dafür gesorgt haben, dass alles dort in Jerusalem läuft, so wie der Kaiser das will, ne? Also Soldaten oder sowas. Und wir haben die Pharisäer hier. Wir werden heute zwei Gruppen sehen. Die Pharisäer, ne, und für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen, die Pharisäer war die religiöse Gruppe, und das war wie heute im Christentum. Es gibt Christen, ne, aber in diesem Wort Christsein gibt es halt verschiedene Formen, ne, Namen, Konfessionen. Da gibt es die katholische Kirche, da gibt es die evangelische Kirche, ne? Da gibt es die freien Kirchen, da gibt es die freien Gemeinden, da gibt es Untergruppen, Sekten, da gibt es Baptisten, und alle sind so irgendwie speziell. Da gibt es Konfessionslose, so wie wir. Ne? Und so war das damals halt auch. Und es gab die Pharisäer, und das waren die, die an Wunder geglaubt haben, an dem, was Gott sagt, an seine Allmacht, an sein Allwissen. Das waren die, die das Gesetz sehr beachtet und gelebt haben, vom 1. bis 5. Mose. Das waren die, die noch Gesetze drumherum gebaut haben, damit sie das irgendwie halten. Sie haben es super genau genommen mit der Heiligung und der Heiligkeit, aber haben sich in dieser Suche nach Heiligung durch Gesetz verloren. Um Gott verloren. Und im Endeffekt ging es nur noch ums Äußerliche, um den Namen, um das Prestige, um den Einfluss, um die Macht, um das Äußerliche gut aussehen, heilig aussehen, gottgefällig aussehen. Und dann gab es die Schriftgelehrten oder die Sadduzier. Das waren eher die Liberalen, das waren eine wichtige Gruppe, das waren die, die hier der Hohepriester zu Jesus seiner Zeit war Sadduzier. Die waren Priester, meistens Tempel, die waren eher liberal eingestellt. Die haben nicht an Wunder geglaubt oder an Auferstehung, werden wir heute noch sehen, oder an Engel oder Dämonen oder sowas. Also, sie haben nicht an diese göttliche Kraft geglaubt, die haben sie verleugnet, sondern die Bibel, das Wort, das war halt für sie eher Mittel, moralisch, politisch, psychologisch, philosophisch, so das Leben zu begreifen und ordentlich zu führen. Sie haben schon an Gott geglaubt, ne, aber dieser Gott war halt sehr weit weg. Ja. Und diese Gruppierungen, die kommen mir super bekannt vor, ne? Gibt es auch heute noch. Und Jesus steht halt vor ihnen, und jetzt geht's los. Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger, also jetzt haben sie keinen Mut mehr, selbst hinzugehen, ne, sondern schicken ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Darum sage uns, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Jetzt kommen sie an, und sie nehmen ihren Feind, und das ist echt lustig, Pharisäer, Sadduzäer, und die Herodianer, ne, die Römer, die waren alle verhasst und verfeindet. Ne? Und bei den Pharisäern, die haben darauf gebaut, dass der Messias kommt. Die hatten einen Glaube auf den Messias hingerichtet. Ne? Und sie haben gesagt, er wird das Judentum weltweit verbreiten und aufrichten. Politisch. Ne? Und als Weltmacht hinstellen. Ne? Und die Heiden vernichten. Und dann waren da aber die Sadduzäer, und die waren mehr interessiert an Politik und an philosophischen und psychologischen Sachen. Mehr daran, Einfluss zu kriegen, und in der Politik mit drum zu spielen und zu bestimmen, ne, Könige zu sein. Und dann waren da halt noch die Römer, ne? Und die Römer waren halt die Weltmacht damals. Und die waren natürlich auch verstritten, weil die konnten mit den Pharisäern nicht. Weil Rom war ja Weltmacht und sollte es auch bleiben. Der Kaiser war ja Gott für die Römer. Wer was anderes gesagt hat, wurde umgebracht. Ne? So, und trotzdem ist interessant, alle haben trotzdem einen gemeinsamen Nenner. Und das ist Jesus. Ja, Hass auf Jesus. Und das ist eben das Interessante, ja. Zwei Feinde verbindet nur ein gemeinsamer Feind. Und das siehst du hier. Alle kommen zusammen. Und sie unterreden sich jetzt. Und das ist echt lustig, weil sie kommen da an so, als ob, oh Jesus, gut, dass du gerade da bist. So, und ich, wir und die Römer hier, wir haben gerade so ein Streitgespräch. Wie ist es denn jetzt? Ja, müssen wir denn Steuer zahlen? Und es gab damals eine Kopfsteuer, die musste jeder zahlen, die war immer gleich ein Denar. So, ne? Und die sagen, ja, müssen wir das denn zahlen? So, weil wir sind doch Juden. So, und wir, Gott will doch die Macht machen. Und die Römer sagen, nee, das gehört uns, das Land, wir müssen. Ne? Und jetzt stehen sie hier. Darum sage uns, was meinst du, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, da sprach er, ihr Heuchler. Was versucht ihr um mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und das ist so schön, weil es für mich ist so beruhigend. Die, die nicht in Sünde leben, die, die in Gott sind, die, die ehrlich sind und echt so, und keine christliche Facette haben. So, für mich ist das eine Beruhigung, zu Gott zu kommen und ehrlich zu sein. Weil er weiß ja eh, was ich mache. Er weiß auch, was ich denke. Er weiß auch, aus welchen Motiven ich was gemacht habe. Ich muss ihm noch nicht mal irgendwas erklären. Oder mich drumherum reden. Ich weiß, mein Gott weiß eh meine Schwachheit. Also kann ich jederzeit zu ihm kommen, ehrlich, so wie David, und sagen, Herr, mir brennt es in der Brust, ich habe gesündigt gegen dich. So, führe mich raus und führe mich rum. So, ist ein Trost. Auch für die, die religiös sind und nicht Jesus nachfolgen, so, die die ganze Zeit an ihr Äußeres arbeiten, so, das sind doch die, die vor Gott scheinheilig kommen. Ne? So wie Jesus die Pharisäer ja angescholten hat, hey, werden wir nächste Woche noch sehen. Hey, ihr habt überhaupt keine Beziehung mit Gott, ihr habt Gott überhaupt nicht im Herzen, so, aber ihr gebt die Gesetze, aber haltet euch selber nicht dran. Und das einzigste Mal, so, dass ihr zu Gott redet, das ist in euren ewig langen, für Menschen gemachten Gebeten. So, das ist wie abends als braver Christ nochmal vorm Schlafen zu beten, ne? Hat Gershow beigebracht. So, und so betet man sein Ave Maria oder so betet man seinen Vater Unser, der du bist im Himmel. Ne? So, aber ohne überhaupt mit Gott zu reden. Ne? Na, ich weiß, es gibt Christen, die beten das ganz bewusst. Ne? Und das ist schön und dann ist es auch gut, weil sie mit Gott reden und drüber nachdenken, was sie da überhaupt sagen. Aber ne, es gibt halt auch viele andere, die das halt tun, wenn man das halt so macht. Als ordentlicher Katholik oder Evangelischer. Ne? So. Ich kann kommen, wann ich will. Aber wer ein schlechtes Gewissen hat und wer nicht echt ist und nicht ehrlich ist, der kann nicht echt sein vor Menschen und der kann nur nicht echt sein vor Gott. Und der schämt sich und der verbirgt sich. Ne? So, Jesus kannte ihre Bosheit. Und obwohl die Menschen das nicht sahen, ne, Jesus wusste es genau. Das ist wie, ich will es am liebsten gar nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Ne? So, wie ihr außerhalb der Gemeinde seid. So, wenn ihr frei habt, wenn ihr auf Arbeit seid, wenn ihr, weiß nicht. Ne? So, manchmal streite ich mich mit dem Dorot, komme dann runter und, hallo, wie geht's dir? Super. Ne? So, obwohl ich innerlich eigentlich gerade noch wütend bin. So. Das sind die Menschen, wir können uns voneinander verstellen. Aber Gott sieht und Gott weiß. Ihr Heuchler. Ihr Heuchler. Was versucht ihr mich? Zeigt mir diese Steuermünze. Da reicht uns ihm ein Denar. Und diese Steuermünze, dieser Denar, da war das Bild vom Kaiser drauf. Ein Spruch von göttlichem Vater, hier seinem Augustus, nee, wie hieß er? Ach, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite nochmal irgendein Spruch. Das war schon fast Anbetung. Deswegen hatten die Pharisäer auch so eine Probleme damit, mit diesem Geldstück. Ne? Weil sie wollen ja nicht den Menschen ehren als König, sondern und Gott, sondern den eigenen Gott. Ne? Zeigt mir mal die Steuermünze. Da reichten sie ihm ein Denar. Und er spricht zu ihnen, ja, wessen ist denn dieses Bild da mit der Aufschrift? Sie antworteten ihm, des Kaisers? Da spricht er zu ihnen, ja, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, da verwunderten sie sich, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Jesus guckt sie an, und das ist halt Gott, ne? Wer könnte Gott bloßstellen? Wer könnte Gott eine Frage stellen, die er nicht beantworten kann? Wir werden sehen, dass heute noch mal eine andere Sache kommt und nächste Woche noch weiter, aber dass sie mit Fragen kommen, mit ihren Streitfragen. So wie mich mal jemand gefragt hat, als ich zum Glauben kam, ist es möglich, wenn Gott allmächtig ist, dass er einen Stein machen kann, der schwerer ist, so schwer ist, dass er nicht mehr heben kann? Ja? So eine doofen, sinnlose Frage. Ne? So ein, oder wie viele Engel passen auf eine Nadelspitze? Ne? Oder ach, es gibt so viele dämliche Sachen. Ne? So, wenn irgendein Trottel mal kommt, ne, mit so einer dummen Frage, dann gucken an und sag, ey, das ist eine total dämliche Frage. Sowas antworte ich gar nicht. Ne? So, auf der anderen Seite, mit dem Stein, nur falls mir jemand kommt, habe ich da ewig lang drüber nachgedacht und das hat mich echt fertig gemacht. Weil ich dachte, wie ist denn, du bist ja allmächtig, du kannst ja einen Stein machen, der so schwer ist, dass du nicht tragen kannst, aber du kannst ja alles, also, ne? Und dann ist mir eigentlich klar geworden, und es war eine coole Antwort für mich, zum, würde Gott nie machen. Warum? Weil er kann es nicht. Er kann keinen Stein machen, der so schwer ist, dass er nicht heben kann. Warum? Weil das würde ja bedeuten, bei Gottes Größe, dass er alles zerstören würde, was er erschaffen hat und was er liebt. Nur um sein Ego was zu beweisen. Und da Gott kein Ego hat, so, ne, und Gott nur lacht über uns, so ein, und Gott uns liebt und Gott nun mal so ist, wie er ist, Liebe, so ein, wird er das nicht tun, nur nicht mehr drüber nachdenken. Ne. Von daher, wenn jemand kommt mit so einer, mit solchen doofen Sachen, guck einfach nach an und sag, okay, tschüss. So ein, und es ist toll, was Jesus hier sagt. Er sagt ja, okay, guck mal, was ist denn da für ein Bild drauf? Der Kaiser. Naja, ihr wollt hier, ich meine, die hatten keine Wahl, es war ihre Sünde, dass sie eine Heiden Jerusalem eingenommen haben. Ja, war immer so. Aber sie haben sich ja arrangiert mit dem Kaiser dort. Ne? Weil er hat die neue Straßen gemacht, ne? So ein Essen und die hatten Schutz. Ne? Keiner ist nach Jerusalem gekommen, wollte die angreifen. Hätte Probleme bekommen mit dem Kaiser, mit ganz oben. Ne? So, die hatten Ansehen, die konnten trotzdem noch weiter ihr Ding machen. So, denen hat es ja gefallen. Jesus guckt sie an und sagt so, naja, wenn ihr im Luxus leben wollt oder wenn ihr in der Welt lebt, dann müsst ihr halt auch das geben, was die Welt verlangt. So, ne? Und das ist doch klar, na klar, natürlich zahlt ihr Steuern, so weil ihr dort lebt. Ne? Und in Römer 13 sagt er Paulus, weil das war anscheinend ohne Frage dann für die Gemeinde danach, wie sollen wir uns denn jetzt verhalten? Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihm gesetzt sind. Denn es gibt keine einzigste Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. So wird sich also gegen die Obrigkeit, wer sich also von euch gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, die ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher, die sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Also, das bedeutet, wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihnen empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin, zu deinem Besten. Tu du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zornesgerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind nicht Gottes Diener, die eben dazu, deshalb zahlt ihr auch Steuern, die eben, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gibt nun jedermann, was er schuldig ist. Steuer dem Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Und so weiter. Also Jesus sagt, wir sind in der Welt und wir haben uns da unterzuordnen. Und jede Regierung, ob sie nur an Gott glaubt oder nicht, ob sie nur schlecht ist oder nicht, ist von Gott eingesetzt, um das zu tun, was sie tun soll. Und genauso sagt Jesus hier, Leute, was die Welt verlangt, ne, an Geld, das müsst ihr halt geben. Also halte nicht zurück, sondern gib. Zahl deine Steuern fleißig, so wie es sein muss. So, und benimm dich anständig und sei ein gutes Zeugnis, ja, damit du noch viel errettest. So, und damit das Wort offen bleibt, so, um das Evangelium zu predigen. Ja, wenn sie nicht gegen die Christen wettern, weil irgendwelche Dovis da mit einer Fahne stehen und sagen, wir sind gegen Homo oder tötet keine Babys oder so. Ne? Ist doch klar, dass dann alles ins Laufen kommt und die alle denken, wir sind nur auf Krieg aus. Ne? So, wie gesagt, so ein ordne dich unter und tu lieber Gutes. So. Aber das weitaus Wichtigere ist, dass er sie anguckt und sagt, und gibt Gott, was Gottes ist. Und was sind wir? Im 1. Mose steht, Gott hat uns gemacht, uns Menschen, ihm zum Ebenbild, nach seinem Ebenbild. Wir sind das Ebenbild Gottes, so wie der Kaiser sein Ebenbild auf dieser Münze war. Wir haben uns verkauft, so, und wir gehören Gott. So, ne? Und Jesus sagt hier, ihr konzentriert euch nur auf das Physische, auf das Weltliche. Ne? Aber ihr müsst doch dann denken, dass ihr euch Gott weiht. Ihr gehört Gott. Nicht nur zum Gottesdiensten, nicht nur in eurem christlichen Genre, sondern ihr seid Gottes Eigentum. Also verbringt Zeit mit ihm. Und ich weiß, was Jesus hier genau sagt. Diese Woche habe ich mich mal komplett enthalten von weltlichen Sachen, so größtenteils. Also kein irgendwas. Wenn ich irgendwie Zeit hatte, dann habe ich Bibel gelesen oder gebetet. So, oder habe, weil mir so langweilig war, dann manchmal so abgewaschen oder so. So. Und das ist echt krass, weil nach 3 Tagen verändert sich alles. Ja. So. Wenn ich mich Gott hingebe und wenn ich zulasse, dass er Anteil hat in meinem Leben, so, dann verändert sich wirklich alles. Und ich werde innerlich zufrieden. Ja. Auch wenn sich meine Umgebung nicht ändert. Weißt du, das Einzige, was uns wirklich frei macht, das ist, eine Beziehung zu haben mit Gott. Dafür sind wir gemacht. Und wir Menschen, wir werden nie glücklich und nie zufrieden und nie voll sein, wenn wir nicht unserer Bestimmung folgen. Und zwar Gemeinschaft zu haben, ganz lebendig und echt mit Gott. Wir gehören Gott, wir sind sein Eigentum. Er hat uns gemacht. Und er ist unser König, unser Herr. Und das ist schön, weil ich habe es gemacht aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass ich mich so in der Welt so ein bisschen verloren habe. Ne? So, weil ich einfach zu viel mich abgelenkt habe. Ne? Und das Ding war, ich habe meine Augen geschlossen und als ich das erste Mal zu Gott kommen wollte und er mir das gesagt hat, so sei still und warte jetzt auf mich. Ne? Ich hatte nur weltliche Gedanken oder nur Müll, nur Tagträume, so irgendwelches sinnloses Zeug, so was überhaupt keinen Sinn macht. Ne? So, das war ich, das waren meine Gedanken. Und es ist auch kein Wunder, weil ich ja nur mich größtenteils auf so ein Schnulli eingelassen habe. Ne? So, und das ist halt wirklich eine Läuterung, wenn man einfach mal sagt, Gott, ich gehöre jetzt dir komplett. So, ne? So, und ich setze mich hin und ich denke jetzt mal, lass nur dich in mein Leben rein. Ich gehöre dir komplett, so wie ich bin. Ne? Und das ist schön, weil ich mache jetzt meine Augen zu und ich habe Frieden und Ruhe. Und das ist Gott. Und da sind nicht mehr so viel Müll in meinen Gedanken, sondern es ist geordnet. Du kommst zur Ruhe, du setzt dich hin und selbst wenn Gott nicht mit dir redet, ist es so, alles, womit du dich beschäftigt hast und was du gegessen hast, ne, an diesem ganzen Kram, das kommt alles in deinen Kopf und es ist so, als ob du es wegschmeißt. Ne. Nach einer gewissen Zeit hast du Ordnung wieder und Ruhe und Frieden. Ne. Das ist Heiligung, das ist Freiheit. So, und das ist der wahre Schatz, weil wir sind für die Gemeinschaft gemacht, aber wenn wir nicht mehr Gottes sind, ja, und die Gemeinschaft verlassen, so dann da ist so wenig von ihm denn da in uns. Tut gut, einfach zu sagen, Gott, die nächste Zeit gehört dir. Und das Schöne ist, momentan sieht es so aus, dass ich so fasziniert bin davon, mich von Gott unterhalten zu lassen, über seine Gebote nachzudenken und über ihn, dass ich irgendwie denke, so, eigentlich ist es ja nicht schlecht. Ich mach's mal weiter. So, ja. Bringt mir viel mehr, mal eine Stunde da zu sitzen und zur Ruhe zu kommen mit Gott, als ja, eine Stunde mich unterhalten zu lassen mit Müll, der mir eh nicht gut tut und meine Frau auch nicht. Wir sind nicht mehr unser Eigentum, wir sind Gottes Eigentum. Und das ist eben das Interessante. Es hört sich an wie ein Gesetz und es ist es. Aber wer das Gesetz liebt, Gott komplett zu gehören, der wird merken, dass das Freiheit bedeutet und Frieden und Freude. So eine Freiheit und einen Frieden und eine Freude auch im Kopf, im Gedanken, im Herzen. So die Seele, die einfach freudiger und freudiger ist. So ein Blick, der sich komplett ändert und man wieder Sinn sieht und Frucht, selbst in den kleinen Sachen. So dankbar wird für die Freunde und die Menschen, die man hat. Und auf einmal fängt das Leben wieder an, Sinn zu machen. Und man vergeudet es nicht Tag ein, Tag aus. So. Ihr seid Gottes. Also gib Gott, was ihm gehört. Lieb mich mit deinem ganzen Herzen, lieb mich mit deinem ganzen Verstand, lieb mich mit deiner ganzen Seele, lieb mich mit all deiner Kraft. Das erste Gebot. Und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. So. An jedem Tag traten die Sadduzäer zu ihm, also das sind jetzt die Liberalen, das sind aber so eher so die unterchristlichen Szene, die evangelische Theologie, so Politik halt mehr. Ne? An jedem Tag traten die Sadduzäer zu ihm und sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und sein Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns sieben Brüder, der erste heiratete und er starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau, seinen Bruder. Gleicherweise auch der anderen und der dritten bis zum siebten. Zuletzt nach einem starb auch die Frau. Wem von den sieben wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie ja zur Frau gehabt. Ne? Wieder so ein Konfliktthema. So, es gibt so bestimmte Sachen, die der Mensch einfach nicht beantworten kann, weil sein Kopf einfach zu primitiv ist. Wir können einfach nicht alles fassen. Wir verstehen nur das maximal, was wir sehen. Guck in die Wissenschaft. Wie viele hunderte Jahre Wissenschaft gibt es schon? Ne? So, und jetzt sagen sie, kriegen sie auf einmal mit, oh, das Atom, na gut, das wissen sie schon länger, aber das Proton so, besteht dann nochmal aus vielen kleinen Einzelteilen. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? So, und selbst das kleinste Teil davon besteht nochmal aus anderen winzig kleinen Einzelteilen. Und dann gibt es noch Teile, die noch kleiner sind, die wir überhaupt noch nicht erkennen können, aber wo wir wissen, dass sie da sind. Und dieses Gottesteilchen, ne? Was sie jetzt auch schon entdeckt haben. So. Und ich bin mir sicher, wenn die Elektrik noch besser ist, ne, so, dann werden sie nochmal in dem Gottesteilchen nochmal ein kleineres Teilchen finden. Ne? So, weil alles so komplex ist und wir sind einfach so dumm. Wir finden einen Stein, der rund ist und sagen, oh, ich hab's kapiert. Ne? Warum der Stein rund wurde, wissen wir in dem Moment noch nicht. So, Gott ist allwissend und die stehen hier und die versuchen Gott zu reizen. Das ist lächerlich. Weil Jesus steht da, hört sich das an und sagt so, sag mal, ihr irrt, ihr habt überhaupt keinen Plan. Und ihr habt überhaupt keinen Plan, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Ne? Und das kenne ich. Das sind die, die die Schrift nehmen und, naja, Gott und Himmel und Hölle und Jesus und was weiß ich, Weihnachten, Weihnachtsgeschichte und so, das nehme. Ne? Aber alles müssen wir jetzt auch nicht nehmen. Ne? So. Die kennen ihre Schriften nicht. Ne? Und wenn du jetzt mal mit Theologiestudenten redest, so die gehen überhaupt nicht durchs ganze Wort in ihrem Studium. Das ist schade, ne, finde ich. So. Jesus sagt zu ihnen, hey, ihr habt überhaupt keinen Plan, weil ihr die Kraft Gottes verleugnet. Ihr glaubt überhaupt nicht dran, dass Gott ein Gott ist, der wirklich was tun kann. Für euch ist Gott einfach nur Mittel zum Zweck, so wie manche Leute, wenn ich von Jesus rede, zu mir kommen und sagen, ah, du bist Christ, na, ist das schön für dich. Ne? So ein hilft dir ja, ne? Hast ihn ja gebraucht damals. So. Ist ja auch gut für Menschen Hoffnung zu haben, so als ob ich beknackt bin, ne? So, als ob ich eine Krücke brauchte und Gott ist meine Krücke, auf die ich mich dann stütze, ne? So, und jetzt bin ich wohl stabiler, jetzt bräuchte ich Gott auch nicht mehr. Ne? So, das ist doch viel mehr, er hat mich gemacht, ich bin seine Schöpfung. Wie sollte ich denn als Schöpfung nicht meinen Schöpfer kennenlernen wollen? So, das wäre doch total sinnlos. Er ist doch nicht nur mein Segen oder meine Krücke, ne? Er ist doch nicht nur der, der mich versorgt, sondern er ist Gott. Ich meine, er ist der, der alles macht. So, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass eine Schöpfung bei seinem Schöpfer ist. Ja. So, und Gott ist ja mehr als so ein psychologisches Dings da. Gott hat Kraft Wer hier bittet im Glauben, der wird empfangen, sagt er. Aber sie wollten es nicht. Sie haben die Schriften so gedreht und genommen, wie sie es für sich wichtig fanden. Und der Rest war halt unwichtig. Außer sie haben es benötigt für irgendwas. Und sie haben die Kraft Gottes verleugnet. Das sind genau die, wo Paulus sagt, zur Endzeit werden die Gläubigen dieser Welt, die Christen dieser Welt, egal welche Konfession sie angehören, könnt ihr im Römer nachlesen, gibt es zwar Römer, sie werden ungehorsam sein und das Vergnügen mehr liebend als Gott. Und sie werden zwar eine äußerliche Gottesform haben, aber deren Kraft verleugnen. Das sind genau die Leute hier. Oder Jesus mit seinem Beispiel von Laodicea. Sie sind nicht kalt und sie sind auch nicht heiß. Sie sind ja religiös. Aber trotzdem sind sie kalt gegenüber Gott. Wenn du an den lebendigen Gott glaubst, der wirklich mächtig ist, alles zu machen, dann leg dich in seine Arme und sag zu ihm, bestimme du jetzt und mache mein Leben. Mach mich heil, mach mich neu. Weil einfach nur so eine Göttlichkeit, ich bin Christ, aber mit Gott habe ich nichts zu tun, das ist das Schlimmste, was man als Mensch sein kann. Denn es ist besser, ohne Gott zu sein. Also ihr habt keine Ahnung, weil ihr die Schrift nicht kennt und weil ihr Gott nicht kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Oh, jetzt gehen bestimmt Seifen platzen. Also, die Ehe ist nur für die Zeit bestimmt. Und die Ewigkeit, wo es keine Zeit gibt, wir machen die Augen zu und da oben sind wir was Neues. Und alles wird anders sein und keiner wird unzufrieden sein. Aber die Ehe ist ja ein Bild nur für das, was passieren wird. Unsere Einheit mit Gott auf ewig. Sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, da habt ihr doch nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist. Und er sagt, ihr kennt die Schrift nicht. Guck mal, was Gott selber zu euch gesagt hat. Und die ersten 5 Bücher Mose, haben sie geglaubt und gelehrt. Und da haben sie ihren Glauben drauf. Deswegen nimmt Jesus jetzt auch von Mose was. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, oder?
Nein.
Sondern der Lebendigen.
Ja.
Und als die Mengen dies hörten, da staunten sie über seine Lehre. Jesus guckt ihn an und sagt da steht, Gott sagt doch, ich bin der Gott von Abraham, ich bin der Gott von Isaak und ich bin der Gott von Jakob. Und nicht ich war. Wenn ihr eure Schriften lesen würdet und das Wort so nehmen würdet, wie es ist, dann würdet ihr doch erkennen, dass die immer noch da sind. Das ist doch schade, oder? Weil sie haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Sie haben geglaubt, sie machen ihre Augen zu und das war's dann. Da kommt nichts mehr. Ich weiß, es ist heute nicht so ein interessantes Thema, aber müssen wir bis dran. Nächste Woche geht es um die Liebe. Es ist wichtig, was ich beim Vorbereiten nochmal gesehen habe, im Umgang mit Religiosität und Religion, auch mit christlichen Namen, wo ich weiß, in mancher Form ist es einfach nicht akzeptabel. Und Jesus würde mit denen genauso reden. Heuchler. Das sind die freien Gemeinden, die sagen, ja, ich will keine Steuer haben, ich möchte auch keine Mitgliederliste, ich möchte einfach Gottes Wort so nehmen, wie es da ist. Ich nehme Gott so, wie er ist und fertig. Das sind die großen religiösen Führungen, die uns angucken und dann sagen, ja, ihr seid eine Sekte, ihr seid falsch, ihr seid zu radikal. Warum? Ich meine, ich lese die Schrift und ich nehme es so. Warum? Weil die Schrift hier alles zerstören würde, was dort steht. Weil das nicht hier drin steht. Aber ich finde es schön, wie Jesus damit umgeht. Weil er ist nicht der die Pharisäer und die Sadduzäer angreift. Er ist nicht der dorthin kommt und sie fertig macht und sagt so, ihr seid voll abgefolgt, sondern sie kommen zu ihm und sie fangen den Kampf an. Und Jesus ist der verteidigt, und zwar mit der Wahrheit. Ohne Gewalt. Also lass uns beten. Herr, es ist auf jedenfalls Thema und es wird in nächster Zukunft auch immer mehr Thema werden, das weiß ich. Da brauche ich nur Nachrichten sehen und ich weiß, was auf uns zukommt. Und ich bitte dich, dass du uns einfach jetzt weiter vorbereitest. Ich danke dir auch für den Text. Ich meine, es war jetzt nicht meine Lieblingsstelle aus der Bibel, aber trotzdem zeigst du mir auf, dass es einfach es sich lohnt, einfach dir nachzufolgen, dass es dir um uns geht, Jesus. Und selbst wenn der Druck kommt und selbst wenn wir um deinen Namen gefolgt werden, selbst von denen, die in deinem Namen vielleicht reden und wirken, aber ja, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dich haben. So, ich bitte dich, dass du uns stärkst und kräftigst und dass du uns jetzt weise machst, einfach auch mit solchen Themen umzugehen. So, und uns erwachsen machst und fähig machst, einfach zu unterscheiden, zu erkennen, dass ja, christliche Nächstenliebe nicht was damit zu tun hat, dass man sich irgendwie blind stellt so, und doof stellt, obwohl man es besser weiß. So, und, ja. Du hast so viel gegeben und so viel gezahlt und Gott, du bist Gott. Du bist der, der du bist und wer sollte dich verändern wollen? So, ja. Ich liebe dich so, wie du bist. Alles, was ich von dir lese, alles, was ich von dir höre, das ist Wahrheit. Und das ist gerecht und das ist gut und das bringt mir Frieden und tut mir gut. Und ja, ich bitte dich einfach so, dass du uns vorbereitest für die Zeit, die kommt. So, und ja, hilf uns umzugehen mit Religionen, auch mit eigener. So, und ja, hilf uns, dass wir nicht einander richten, sondern uns lieben. Und ja, hilf uns dabei, dass es echt ist, dass wir wirklich dir gehören komplett. Und du hast so viel Segen drin und trotzdem ja, ist mein Herz wieder so schnell bei anderen Dingen. Und obwohl ich mich gerade frei fühle und Freude habe. So, ich möchte bleiben bei dir, Herr. Ich möchte mein Leben nicht verschwenden, sondern ich möchte Frucht bringen und Nutzen sein und gut verwalten. Ja, und ich bitte dich, dass du uns auch weiterlehrst, was es heißt, dich mehr Herzen zu haben oder nur äußerlich. Und ja, bitte hilf uns zu erkennen und zu unterscheiden und ja, dass wir dich anbeten, dich preisen mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, aus, mit aller Kraft, auch wenn wir uns überhaupt nicht danach fühlen. So, dass unsere Anbetung echt ist und ich denke, dass wir uns nicht verstecken müssen, sondern so kommen können, wie wir sind. Wir wissen, dass du uns kennst. Ja, ich danke, dass du uns annimmst und ja, dass das die Punkte sind, die du verändern willst. Ich danke dir, dass du mich nicht zurück, also wegweist, sondern ja, dass ich weiß, dass ich bei dir immer zu Hause finde. Ja. Das ist immer noch ein Lied. Ich sehe das Kreuz und nichts anderes muss ich sehen. Ich sehe das.